Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Guten Abend. Literatur als griffiges Spektakel. Warum das neue Buch von Peter Handke schon vor Erscheinen in Richtung Skandal getrimmt wird, darüber sprechen wir gleich. Theatervisionen zur Zukunft Europas. Ob Thomas Freier das politische Theater neu erfunden hat, das schauen wir uns bei der Uraufführung seines neuesten Stücks in Düsseldorf an. Und Kriegsverbrechen oder Gräueltat, wie Großbritannien 75 Jahre nach der Bombardierung Dresdens die eigene Kriegsgeschichte reflektiert. Und auch das wird uns beschäftigen. Und wir erinnern an den Kunsthistoriker Robert Sokale, der, wie wir gerade erfahren haben, heute verstorben ist.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Demonstrationen gegen einen Schriftsteller, das gibt es eher selten. So geschehen aber, als Peter Handke im Dezember der Literaturnobelpreis verliehen wurde. Wegen seiner pro-serbischen Haltung im Jugoslawienkrieg hatte es wochenlang erbitterte Pro- und Kontra-Debatten gegeben. Und Handke selbst, der ohnehin kein geschmeidiger Medienfan ist, hatte wenig getan, um seine Kritiker zu beschwichtigen. Jetzt erscheint ein neues Buch von ihm, Das zweite Schwert heißt es, und in der Wochenzeitung Die Zeit ist heute schon eine große Kritik erschienen, schon vor dem eigentlichen Ablauf der Sperrfrist. Und da heißt es, ob das wohl jetzt eine Antwort auf die Kritiker ist und ob das stimmt, will ich jetzt mit Helmut Böttiger besprechen, der ein Handke-Kenner ist. Was sagen Sie, warum bringt die Zeit diese Kritik jetzt schon vor Ablauf der Sperrfrist und setzt da auch so ein bisschen auf Provokation und Skandal wieder? Was soll das?
Ja, der Name Handke scheint für ein bestimmtes Skandalisierungspotenzial zu bürgen. Das Buch liegt erst am nächsten Montag in den Buchläden. Die Sperrfrist war am Wochenende. Und man geht wohl davon aus, dass Handke immer zieht. Da hat sich mittlerweile etwas verselbstständigt. Und wenn man den Rachefeldzug, der in diesem Text wohl irgendeine Rolle spielt, dann sofort auf Handke und seine Kritiker bezieht, ist es natürlich ein Blinzeln auf den Nachrichten. Effekt, dass man da einen Aufmerksamkeitswert hat vor dem offiziellen Erscheinen, aber durch den Text selber, das zweite Schwert, ist das überhaupt nicht gedeckt.
Und das ist ja auch eine extreme Verkürzung dann von solchen Texten, wenn man sich nur auf diese Wirkung hinsetzt und auf den politischen Diskurs und gar nicht einfach erstmal liest und guckt, oder?
Ja, das fällt tatsächlich auf, jetzt nicht nur in diesem Fall, sondern es ist eine Entwicklung generell in letzter Zeit, dass Literatur gelesen wird auf einen bestimmten Diskurswert hin, auf politische Aussagen hin, dass man es sofort griffig auf irgendein Thema reduzieren kann. Und es gerät ein bisschen aus dem Blickfeld, dass Literatur per se etwas ganz anderes ist als ein bloßer Debattenbeitrag. Literatur spricht eine Sprache, die über die journalistische Sprache, über den Aktualitätswert, über den Debattendiskurs hinausgreift. Und dafür steht der Autor Peter Handke natürlich mit an erster Stelle, dass Literatur und Journalismus nichts miteinander zu tun haben.
Könnte dann dieser Artikel, der jetzt vorab erscheint und der mit so einer Überschrift daherkommt, schon ein Anzeichen dafür sein, dass man jetzt auch bei diesem Buch letztlich dann wieder was macht, was eigentlich ja auch die ganze Debatte um den Nobelpreis bestimmt hat? Ist das zu befürchten?
Ja, wenn da sofort dieses Wort Rache, das in diesem Buch tatsächlich eine Rolle spielt, zum Aufhänger gemacht wird, dann kokettiert man damit. Handke rechnet jetzt mit seinen Kritikern ab, rechnet mit all denen ab, die ihm da seine Position zum Jugoslawienkrieg vorgeworfen haben. Es ist so, dass Jugoslawien in diesem Buch überhaupt keine Rolle spielt. Es gibt einmal das liebevolle Wort des Balkanfalters, ein Schmetterling, der ihn an den Balkan, an Hütchenspiele erinnert, weil es sind plötzlich 2, 4, 6 Schmetterlinge, die herumwirbeln. Sonst spielt Jugoslawien überhaupt keine Rolle. Und das ist ein Buch, und wenn man Handkes Werk ein bisschen heranziehen würde, wenn es auch um die literarischen Texte dieses Autors geht, dann würde man schon sehen, dass dieses Buch in einer langen Reihe von epischen Versuchen von Handke steht. Es schließt an sein letztes großes Epos, Die Obstdiebin. Man kann über diesen romantischen Literaturbegriff sich lange unterhalten. Das wäre auch wirklich ein interessanter Stoff, diese Romantisierung auch von Alltagserfahrungen, von gesellschaftspolitischen Erfahrungen, die bei Handke eine große Rolle spielt. Aber es hat nichts mit Skandalisierung zu tun, nichts mit einem politischen Diskurs. Und Handke beschreibt in diesem selbstironischen Ich-Erzähler die Landschaft, in der er wohnt, die Hügellandschaft um Versailles, wo man sehr schön Fahrrad fahren kann. Er beschreibt die Bäume im Mai, die zu grünen beginnen. Und das wird sehr ironisch verspielt, im Gegensatz gesetzt zu dem vermeintlichen Handlungsstoff, dass er sich rächen will an einer Journalistin, die seine Mutter beleidigt hat. Und das spielt aber zum Schluss des Romans gar keine Rolle mehr. Das ist ein Spiel mit verschiedenen Formen. Und wichtig ist, dass der Name Homer mindestens 5-mal in diesem Buch auftaucht. Handke beruft sich auch auf Homer als den großen Epiker und dem will er nacheifern in mythischen Figurenkonstellationen.
Ist denn Peter Handke ein Beispiel dafür, dass solche Diskurse, wie wir sie da erlebt haben, rund um den Nobelpreis dann auch den Blick aufs oder auch die Lesarten von so einem Werk dann vollkommen verstellen? Bahnt sich das jetzt auch bei diesem Fall jetzt schon wieder an?
Also da kann man jetzt schwer vorausgreifen, wie dieses Buch besprochen werden wird. Es nützt auf jeden Fall, wenn man Bücher dieses Autors kennt. Das ist ein Autor, der jetzt Ende 70 ist, der hat ein Lebenswerk. Und um das zu beurteilen, was er jetzt schreibt, ist es schon nützlich zu schauen, was er vorher geschrieben hat, dass diese Anknüpfung an die großen alten literarischen Stoffe, an die mythische Dimension von Literatur, auch seine romantische Aufladung, dass das die zentrale Rolle spielt und dass es ein großes Missverständnis ist, ihn so in den Tagesdiskurs einzuklinken und vor allem so journalistische Reizwirkungen erzielen zu wollen. Also diese latente Erregungspotenzial, dieses Schielen auf Skandalisierung, das ist schon eine Tendenz, die mit Literaturkritik überhaupt nichts mehr zu tun hat.
Helmut Böttiger über das neue Buch von Peter Handke, Das zweite Schwert. Es ist im Surkamp Verlag erschienen und wird morgen auch noch einmal mit kritischem Blick in unserer Sendung Studio 9 gegen 8:45 besprochen.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Ein durch und durch politischer Dramatiker ist Thomas Freier, wobei es weniger aktuelle Ereignisse sind, die er in seinen Stücken aufgreift. Er ist mehr ein Beobachter gesellschaftlicher Entwicklungen. In seinem preisgekrönten Stück Amoklauf, mein Kinderspiel, ging es um die Orientierungslosigkeit der ersten Generation nach der Wiedervereinigung in Ostdeutschland. Und jetzt schaut Thomas Freier in die Zukunft Europas. Letztes Licht, Territorium heißt sein Text, der am Abend im Düsseldorf Schauspielhaus uraufgeführt wurde und Stefan Keim war dabei. Herr Keim, letztes Licht, das klingt ja nicht sonderlich hoffnungsfroh und optimistisch oder täuscht dieser Titel?
Nein, nein, überhaupt nicht. Es ist ein absolut depressives Stück und dieses Territorium, das ist vorgelagert zum Kontinent. Der Kontinent ist Europa und der hat sich mit riesigen hohen Mauern abgeschottet. Das Territorium, das ist ein Ort an der Küste und zwar ein Ort, an dem früher die Geflüchteten angekommen sind und in dem jetzt noch einige wenige Kreaturen, Menschen sind es durchaus noch, vegetieren.
Früher ja, da kamen welche. Essen Sie ruhig. Haben hier sogar Urlaub gemacht, lagen am Strand. Aber jetzt, reicht der Fisch kaum noch für uns. Ja, die Bäume sind verdorrt, der Boden wird immer sandiger, immer trockener. Dass Sie hier sind, so, dass Sie einen Auftrag haben. Wir haben die nie aufgegeben. Die Hoffnung.
Das war die Mutter Sauda, die mit ihren Kindern dort noch lebt und die eben für diesen Optimismus steht. Und die angesprochene Frau namens Sue, die ist wahrhaftig aus dem Kontinent gekommen, das erste Lebenszeichen überhaupt von jenseits der Mauer. Und natürlich fragen sich alle, was will die eigentlich hier?
Meine Firma, wissen Sie, hat mich hierher geschickt. Es geht um einen möglichen Standort für eine Werkhalle.
Standort für was?
Zerteilen, aufbereiten.
Zerteilen?
Ja, Schweine.
Schweine?
Schweinereste. Es ist der Auftraggeber, der schlussendlich darüber entscheidet. Ich gebe lediglich meine Expertise dazu ab. Gibt es hier ein Hotel?
Nein, das gibt es natürlich nicht in dieser völlig zerstörten Welt mit diesen völlig zerstörten Menschen, die auch immer wieder völlig vergessen, was eigentlich gerade eben passiert ist, die narkoleptische Anfälle haben, aber dann irgendwann doch sich herausschält, dass sie etwas, zumindest die Alten, etwas sehr Schreckliches getan haben.
Und hat das denn irgendeine reale Grundlage? Also bezieht sich Thomas Freier da auf irgendwas, was sich schon abspielt? Oder ist das so eine reine Zukunftsfantasie?
Das bezieht sich natürlich schon auf die Geschichten, wie gehen wir gerade mit den Fremden um? Wir versuchen, sie von unseren Küsten fernzuhalten. Was passiert, wenn sie dann doch irgendwann kommen? Es passiert dann, ich greife jetzt ein bisschen, weil es wirklich nicht besonders originell ist und auch sehr vorhersehbar, das Ende des Stückes voraus. Es passiert dann, dass die Leute, die an den Küsten leben, allein gelassen werden vom Kontinent, der sich eben hinter dieser Mauer versteckt, dass die einen Überlebenskampf um die letzten Ressourcen haben, die Geflüchteten, die Fremden töten und dann mit dieser Schuld irgendwie leben müssen, sie verdrängen, aber das eben halt auch nicht gelingt. Es gibt also so eine richtige Enthüllungsdramaturgie, dass am Schluss dann eben noch ein bisschen quasi Psychothriller-mäßig enthüllt wird, das und das habt ihr getan.
Und wie hat der Regisseur Jan Gehler das auf die Bühne gebracht? Hat er da nochmal irgendeine spannungsreiche Bildsprache oder irgendwas gefunden?
Er hat der konkreten Seite dieses Stückes misstraut. Und das war völlig zu Recht, weil es wabert doch wirklich sehr im Ungefähren. Er hat zunächst einmal mit der Bühnenbildnerin Sabrina Rox eine recht interessante Sache gemacht. Am Anfang ist die Rückseite der Bühne, die zeigt so einen milchig-blauen Himmel, weitgehend zugeklappt. Also gerade mal so weit, dass die Menschen, die sich da im Territorium bewegen, überhaupt noch zwischen diesen Bühnenbildklappen, in diesem Bühnenbild-Sandwich noch herumkrabbeln können. Das öffnet sich dann immer weiter im Laufe des Stückes, klappt am Schluss wieder zusammen und er hat noch ein bisschen unterlaufen, diese ja auch von mir nicht besonders gut gefundene Spannungsdramaturgie des Stückes, auch das Konventionelle des Stückes, indem er auch die alten Leute, also die Täter, mit eher jüngeren Schauspielerinnen und Schauspielern besetzt hat. Es gibt übrigens auch noch eine Geschichte, die durchaus tagesaktuell zu verstehen ist. Die Jüngeren entledigen sich am Schluss der Alten, zumindest der alte Mann, der Täter, wird umgebracht und am Schluss steht der Satz, jetzt bricht es. Da wird es also auch noch sehr, sehr plakativ.
Jetzt haben wir ja am Anfang, habe ich ja gesagt, es ist eigentlich so ein sehr politischer Dramatiker, dieser Thomas Freier. Was hatten Sie denn für einen Eindruck, was er mit dem Abend will? Ist das jetzt sowas, wo man dann so deprimiert rausgeht und sich denkt, naja, es hat eh alles keinen Sinn? Oder ist das eher so ein aufrüttelndes Theater, das quasi zum Aktivismus anregen soll?
Ich denke schon, dass es als Warnung zu verstehen ist, dass es auch als Gegenwartsanalyse zu verstehen ist, aber er bleibt da eben in einem sehr, sehr altmodischen Stil. Es gibt zwischendurch auch wieder so einen Versuch, mit poetischer Sprache zu arbeiten, die für mich aber weniger poetisch als prätentiös ist. Dann treten die Figuren aus ihren Rollen heraus, es gibt Sprechchöre. Am Schluss beschreibt Sue, die Frau vom Kontinent, was am Ende passiert und was sie macht. Das alles hat mich in keiner Weise überzeugt, weil die Absicht die ganze Zeit dahinter so deutlich ist. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, es könnte in Richtung Beckett gehen, vielleicht auch in Richtung Sławomir Mrożek gehen, der ja ein interessanter polnischer Dramatiker dieser Zeit des absurden Theaters gewesen ist. Aber dafür fehlt dann auch wieder so eine Allgemeingültigkeit. Dafür klebt es dann doch auch wieder zu sehr in der Gegenwart fest. Ich habe den Eindruck, das Stück ist da selbst nicht entschieden. Und die Düsseldorfer haben sich in der Regie von Jan Gehler mit auch wirklich aufopferungsvoll um ihre Rollen kämpfenden Schauspielern redlich Mühe gegeben, da etwas herauszuschlagen. Aber dieser Abend bleibt doch in der Beliebigkeit hängen. Mich hat er weder berührt noch zu Erkenntnissen geführt. Ich finde es, das muss ich leider so deutlich sagen, einfach ein überflüssiges Stück.
Klare Worte von Stefan Keim zur Uraufführung von Letztes Licht, Territorium, ein neues Stück von Thomas Freier. Zu sehen ist es am Düsseldorfer Schauspiel, zum nächsten Mal am 20. Februar und dann wieder am 7. und am 13. März.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
In Dresden wurde heute der Luftangriffe von vor 75 Jahren gedacht und Bundespräsident Steinmeier hat seine Rede dazu genutzt, um zum Widerstand gegen Antidemokraten aufzurufen, die diesen Gedenktag politisch instrumentalisieren wollen. Auch in Großbritannien gibt es natürlich widerstreitende Auslegungen der Bombardierung Dresdens, über die besonders viel diskutiert wird, seit der Publizist Sinclair Mackay sein Buch Dresden – The Fire and the Darkness veröffentlicht hat. Wie die Briten gerade über ihre Kriegsgeschichte debattieren, das berichtet Friedbert Meurer aus London.
At more than 60 airfields, the colossal air armada is assembled. Eine Armada an Flugzeugen stand für die Luftangriffe auf deutsche Städte bereit. Luftmarschall Arthur Harris hielt seine berühmt-berüchtigte Rede. Die Deutschen hätten den Wind gesät und müssten jetzt den Wirbelsturm ertragen.
They sowed the wind and now they are going to reap the whirlwind. Let him have it right on the chin.
Die Zeit wird kommen, drohte er 1942, dass die Deutschen die Schläge aushalten müssen. Harris ist auch in Großbritannien nicht unumstritten. 1992 bekam er ein Denkmal gesetzt. Queen Mum, die Mutter von Königin Elisabeth, hielt persönlich die Gedenkrede. Sie erinnerte auch daran, dass 55.000 britische Piloten und Besatzungsmitglieder bei den Luftangriffen auf Dresden und andere deutsche Städte ums Leben kamen. Sie haben unser Land und unsere Freiheit verteidigt.
More than 55.000 died defending.
Noch während der Zeremonie kam es in London zu Protesten. Die Angriffe seien Flächenbombardements gewesen, die unterschiedslos auch deutsche Zivilisten getroffen hätten. Das gilt als etwas ganz anderes, als die eigene Insel im Blitz im Luftkrieg 1940-41 gegen die deutsche Luftwaffe zu verteidigen. Erst 2012 erhielten dann auch die Piloten des Bomberkommandos ihr eigenes Memorial im Green Park. Sogar Premierminister Winston Churchill selbst, der Harris beauftragt hatte, sprach später, wenn auch nur einmal und intern, von Terrorangriffen, über die die Nachwelt richten werde. Für den britischen Philosophieprofessor Anthony Grayling offenbart der Luftkrieg ein Dilemma. Einerseits ging es darum, ein verbrecherisches Regime zu besiegen. Andererseits seien die Bomben über Dresden völlig unverhältnismäßig gewesen. Nach dem Krieg wollten 1949 Washington und London einer Neufassung der Genfer Konvention nicht zustimmen. Damit hätten sie nämlich rückblickend ihr eigenes Vorgehen verurteilt. Aber die Lehre ist doch eindeutig: Das war nicht richtig.
And surely the lesson is that was not the right way to go.
Auf britischer Seite wird eingeräumt, dass über Dresden weit weniger Truppentransporte abliefen als anfangs behauptet. Andere Städte seien kriegswichtiger gewesen. Aber auch der Publizist Sinclair Mackay legt sich in seinem neuen Buch über Dresden nicht fest. Dresden sei zwar eine Gräueltat gewesen, aber kein Kriegsverbrechen. Ich habe Schwierigkeiten mit der Bezeichnung Kriegsverbrechen. Das liegt daran, dass es in Dresden Rechtsradikale gibt, die die Alliierten und das Naziregime gleichsetzen wollen. Die Geschichte wird damit so dornig und verhärtet. Nach britischem Selbstverständnis hätte der Krieg gegen Hitler ohne die Bombenangriffe auf Dresden oder Hamburg länger gedauert. Anders sieht das Victor Gregg, den das Massenblatt Daily Mail jetzt ausführlich berichten lässt. Gregg war britischer Soldat und erlebte als Kriegsgefangener in Dresden mit eigenen Augen die Katastrophe. Mütter, Kinder und Babys wirbelten zu Dutzenden durch die Luft. So stark war der Sog der Feuersbrunst. Die Skelette waren zusammengeschmolzen. Das war ein Kriegsverbrechen. Alles, was ich aufgeschrieben habe, ist wirklich passiert. In der Version der Daily Mail fällt das Wort Kriegsverbrechen aber nicht. Der britische Veteran Victor Gregg wurde im letzten Oktober 100 Jahre alt. Er hält Vorträge und gibt Interviews. Wir haben furchtbar Schlimmes getan, sagt er. Und in der Sun bezeichnet er sich sogar als Mörder. Nie wieder solle jemand das erleben müssen, was er als junger Mann in der Nacht zum 14. Februar 1945 in Dresden mit eigenen Augen ansehen musste.
Friedbert Meurer berichtete aus London und Sinclair Mackays Buch ist von René Stein ins Deutsche übersetzt worden und unter dem Titel »Die Nacht, als das Feuer kam, Dresden 1945« beim Goldmann Verlag erschienen für 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Führung der Akademie für den französischen Filmpreis César hat ihren kollektiven Rücktritt angekündigt. Es solle der Weg für eine Rundumerneuerung freigemacht werden, heißt es in einer Mitteilung der Akademie. Vor allem die 12-fache César-Nominierung für den Polanski-Film Jacques hatte in Frankreich hohe Wellen geschlagen, nachdem ein französisches Ex-Model den Starregisseur der Vergewaltigung bezichtigte. Sabine Wachs.
Feministische Organisationen, aber auch die französische Staatssekretärin für Gleichstellung Marlène Schiappa hatten die Nominierung als schockierend bezeichnet. Der César-Vorsitzende Terzian erklärte dazu, die Akademie sei keine moralische Instanz, sondern bewerte die Leistung der Filmschaffenden. Anfang der Woche hatten dann 200 bekannte französische Filmschaffende wie Omar Sy, bekannt aus Ziemlich beste Freunde, in der Tageszeitung Le Monde einen Gastbeitrag veröffentlicht. Ohne direkt auf die hitzige Debatte der Polanski-Nominierung einzugehen, forderten sie eine tiefgreifende Erneuerung der Akademie und mehr Transparenz.
NS-Opfer, die von den Nationalsozialisten als asoziale und Berufsverbrecher verfolgt wurden, sollen stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken. Der Bundestag nahm dazu mit großer Mehrheit einen gemeinsamen Antrag von CDU, CSU und SPD an. Der Koalitionsantrag, der auch von FDP, Linken und Grünen unterstützt wurde, fordert die Bundesregierung auf, das Schicksal der Betroffenen weiter erforschen zu lassen. Zudem soll eine Ausstellung zu dem Thema in Auftrag gegeben werden, die deutschlandweit an verschiedenen Orten gezeigt wird. Im Prozess gegen den deutsch-türkischen Journalisten Yücel hat die Staatsanwaltschaft bis zu 16 Jahre Haft gefordert. Das teilte Yücels Anwalt mit. Demnach wirft die Staatsanwaltschaft dem Reporter der Tageszeitung Die Welt vor, in seinen Artikeln Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und Volksverhetzung betrieben zu haben. Christian Mir von Reporter ohne Grenzen ist empört, da es ein Urteil des türkischen Verfassungsgerichts gäbe, demzufolge der Inhalt von Yücels Artikeln im Rahmen der Pressefreiheit gewesen sei. Mir sagte im Deutschlandfunk Kultur:
Die Vorwürfe gegen Deniz Yücel sind ja weiterhin genauso absurd wie die Vorwürfe gegen alle anderen wegen ihrer Arbeit in der Türkei inhaftierten oder bedrohten Journalistinnen und Journalisten. Insofern ist, glaube ich, Deutschland und das Ausland auch weiterhin gefordert, Fälle, die hier eine gewisse Prominenz haben, weiter so deutlich anzusprechen, nicht nur um der prominenten Fälle willen, sondern auch um der vielen hier vielleicht unbekannt klingenden, aber genauso schutzbedürftigen Namen und Menschen.
Der Prozess gegen Yücel soll am 2. April fortgesetzt werden.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Er war einer der bedeutendsten deutschen Kunsthistoriker, der 1943 in Königsberg geborene Robert Sukale. Wie wir gerade erfahren haben, ist er heute im Alter von 76 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Und bei mir ist unser Kunst- und Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Herr Bernau, Robert Sukale war ja viele Jahre Professor an der Technischen Universität in Berlin. Da haben Sie ihn auch persönlich kennengelernt. Was für eine Art von Lehrendem war er denn?
Ein ausgesprochen begeisterter Lehrer. Also er konnte sich vor Objekte hinstellen, und zwar so ziemlich Objekte jeder Art und jeder Kategorie, und konnte einem klar machen, diese Objekte sind wichtig. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, es gab die unterschiedlichsten Perspektiven darauf, aber es gab eben immer dieses Gefühl bei seinen Vorlesungen vor allem, aber auch bei seinen Seminaren und vor allem bei den sehr, sehr vielen Gesprächen, hier wird etwas ernst genommen. Hier werden ästhetische Objekte, hier werden auch manchmal hässliche Objekte wirklich ernst genommen als kulturelle Äußerungen des Menschen. Und das ist ziemlich schwierig beizubringen. Also wenn man da irgendwie vor einer Säule davor steht, und dann muss man erstmal klar machen, das ist eben nicht nur ein Stützelement, sondern diese Stütze hat auch eine Aussage. Und das Erstaunliche war dabei, dass er methodisch dabei durchaus konservativ war. Also man konnte mal ihm prächtig das klassische Faltenzählen, mittelalterliche Skulpturen lernen. Also wie läuft eine Falte nach links, wie läuft eine nach rechts, was entsetzlich ödend sein kann, wenn es eben nicht damit verbunden ist, welche Bedeutung hat das, dass eine Falte nach links oder nach rechts läuft. Und das ist, glaube ich, seine zentrale große Begabung gewesen, schlichtweg.
Sie haben ja vorhin, als wir von seinem Tod erfahren haben, gleich gesagt, oh, das war ein ganz wichtiger Mann, auch international. Was hat ihn denn so bedeutend gemacht als Kunsthistoriker?
Naja, er kommt aus dieser ganzen Revolution der deutschen Kunsthistorikerschaft der 1968er Jahre heraus, aus diesem Marburger Kongress von 1968 vor allem, in dem wirklich der Aufstand gegen die alten Lehrer gepredigt wurde, die eben immer noch im Formendeklinieren ergangen haben und dann in irgendwelchen metaphysischen Debatten darüber, dass irgendwie das Licht durch die gotische Kathedrale einfällt und damit gleichzeitig die Jungfrau gemeint ist, etc. Und dagegen stand eine ganze Generation von Leuten auf. Martin Warnke zum Beispiel, der ja auch vor kurzem gestorben ist, der gehörte mit dazu. Oder eben Robert Zukale, der ganz klassisch in München studiert hat, Archäologie und gotische, lateinische Philologie des Mittelalters und dann eine ganz klassische Karriere gemacht hat in München als Assistent, dann nach Bamberg gegangen ist, dann nach Berlin. In Berlin allerdings dann 2004 eben pensioniert wurde, weil er ganz schweres Parkinson hatte und während der ganzen Zeit weitergeschrieben hat, bis eigentlich zu seinem Tod. Seine letzten Prüfungen sind angeblich vor etwa einem Jahr abgelaufen. Und er hat wirklich die ganze Zeit noch Leute betreut. Das war das eine, was ihn wirklich auch auszeichnete. Das zweite war einfach, dass er einen unglaublich breiten Blick hatte auf die Kunstgeschichte, auf die Kulturgeschichte, auf die Technikgeschichte, auf die Sozialgeschichte vor allem. Also von der gotischen Architektur in Frankreich, wo er mit Dieter Kimpel zusammen wahrscheinlich das Standardwerk überhaupt für die nächsten auch 30 Jahre noch geschrieben hat, obwohl es inzwischen 30 Jahre alt ist. Oder eben über Hofkunst im Mittelalter, die Kunst in Deutschland. Nicht deutsche Kunst, ganz wichtig, das war ein ganz Riesenthema in den 1990er Jahren. Wie definieren wir neu, was ist eigentlich nationale Kultur? Und dann eben dieser phänomenale, wirklich Aufbruch nach Ost- und Ostmitteleuropa, rüber nach Litauen, nach Polen, nach Russland, nach Ungarn vor allem. Und der hat richtig, zumindest für die deutsche Kunstgeschichte, erarbeitet, das alles gehört mit zu Europa. Das ist nicht nur irgendwie da so ein Randgebiet im Vergleich zu Italien oder Frankreich. Nein, aus Ungarn oder aus Polen kamen eben ganz bedeutende Künstler, die teilweise auch zum Beispiel Albrecht Dürer schwer beeinflusst haben.
Er galt ja auch als ein linker Kunsthistoriker. Was heißt das denn überhaupt in dem Zusammenhang?
Ja, das war natürlich eine Bezeichnung im Grunde genommen der Konservativen aus den 1960er und 1970er Jahren. Vor allem, dass er überhaupt Technik und Sozialgeschichte mit integriert hat, was ungeheuer neue Perspektiven geöffnet hat. Also wie funktioniert Machtapparat im mittelalterlichen Frankreich und wie drückt sich das in Kathedralen aus? Also gehört die Kathedrale dem König oder gehört sie dem Bischof? Kann man das sehen an den Formen? Und Kimpel und Zukale haben eben gezeigt, ja, man kann das sehen. Oder wie drückt sich die neue Macht der Handwerker und der Kaufleute im späten Mittelalter aus durch den Kulturtransfer zwischen Ost- und Mitteleuropa, Mitteleuropa und Südeuropa und wie das hin und her ging, wie diese ganzen langen Verflechtungslinien gingen. Oder dann eben auch einfach mal die Moderne angeguckt. Ist denn das alles so einheitlich modern, was da unter Bauhaus behauptet wird? Es ist ein ganz, ganz großer, ganz toller, breiter Blick gewesen, der eben entsprechend viele Schüler auch angezogen hat. Er hat eine kaum überschaubare Anzahl von Schülern geprägt, die jetzt doch irgendwie auch so ein Zentrum verloren haben.
Nikolaus Bernau über den Kunsthistoriker Robert Zukale, der nach langer Krankheit heute im Alter von 76 Jahren gestorben ist. Danke für das Gespräch.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Was Haarpflegemittel mit dem weltweit größten Werkkomplex von Josef Beuys zu tun haben, das kann man jetzt im Landesmuseum Darmstadt erfahren. Denn der Darmstädter Industrielle Karl Ströer war Erbe des Haarpflegemittelkonzerns Wella und konnte sich deshalb leisten, vor 50 Jahren gleich mal sämtliche Beuys-Werke einer Ausstellung im neuen Museum Mönchengladbach zu kaufen. Zum Jubiläum widmet nun das Landesmuseum Darmstadt diesem einzigartigen Coup des Haarpflegemittels Fabrikanten eine große multimediale Ausstellung, die sich Ludger Fittgau schon angesehen hat.
Josef Beuys sitzt starr mit einem toten Hasen im Arm auf einem Stuhl. Das Publikum strömt an ihm vorbei in einen Ausstellungsraum. Wenige Minuten vorher war Beuys noch in Bewegung. Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt. So lautet der Titel einer Düsseldorfer Performance von 1965, die mit Schwarz-Weiß-Filmbildern festgehalten wurde. Nun wird der Film in Kinoleinwandgröße an eine Fläche im Dachgeschoss des Hessischen Landesmuseums Darmstadt projiziert. Gleich gegenüber befinden sich die 7 Ausstellungsräume des sogenannten Block Beuys, des mit 290 Werken weltweit größten Komplexes mit Arbeiten des Aktionskünstlers.
Es ist das Beste, was von Beuys überliefert ist. Es gibt nichts Besseres,
sagt der Kunsthistoriker Götz Adriani, hier zitiert von Martin Faas, dem neuen Direktor des Hessischen Landesmuseums Darmstadt. Der Block Beuys umfasst Werke aus den 3 Nachkriegsjahrzehnten. Es war der Darmstädter Industrielle Karl Ströer, der 1967 alle Werke einer Beuys-Ausstellung im neuen Museum Mönchengladbach kaufte und sich den Zugriff auf weitere Arbeiten sicherte. Nun feiert man in Darmstadt 50 Jahre Block Boys mit einer großen Zusatzausstellung, die mit Video- und Fotomaterial belegt, dass viele Objekte nur als Teil der Aktionskunst des Josef Beuys wirklich verständlich werden. Jede Beuys-Ausstellung seit dem Tod des Künstlers 1986 müsse sich ja immer wieder die Frage stellen, wie kann man Beuys ausstellen ohne Beuys? So Gabriele Mackert, Kuratorin der Darmstädter Jubiläumsausstellung.
Ganz klar wurde mir bei diesen Recherchen, dass Josef Beuys erweiterter Kunstbegriff genau dort ansetzt, wo er eben beheimatet ist, nämlich im Museum, was er ja als Ort der permanenten Konferenz sieht, nämlich die Konferenz, die wir als Besucher, die Sie als Journalisten, die Medien, die in den Schulen stattfindet, aber auch auf der Straße und in der Straßenbahn, dieser Diskurs, der über Kunst geführt wird und den Ausgangspunkt im Museum nimmt.
Deswegen habe Beuys aktiv daran mitgewirkt, im Darmstädter Landesmuseum vor einem halben Jahrhundert ein immer umstrittenes Monument zu schaffen, das als Anstoß für eine permanente Konferenz dienen könne, so Gabriele Mackert. Doch allein stehe der Block Beuys nicht.
In den Recherchen ist auch klar geworden, es ist keineswegs das erste dieser Monumente, die er geschaffen hat. Denn das erste große Konvolut, das er zusammengestellt hat, von dem er wünschte, dass es als Konvolut zusammenbleibt, ist letztlich jetzt die Sammlung in Schloss Meulan, die mit den Gebrüdern van der Grinden erfolgt ist. Auch dort hat er einen Grundstock gebildet an Dingen, die nicht auseinandergerissen werden sollten, nicht in alle Winde zu Sammlern gehen sollten.
Aus einem Lautsprecher an der Decke dröhnt der erste Satz der Beuyschen Sibirischen Symphonie für zwei Musikanten aus dem Jahr 1963. Der gesamte erste Raum des Block Beuys ist der Installation Transsibirische Bahn gewidmet, eine Allegorie zur Überwindung des Trennenden zwischen Ost und West sowie der Vereinigung großer Weltkulturen als politische Utopie. Nun wird dieser Raum der Dauerausstellung bis Ende Mai großformatig ergänzt durch den Film, in dem sich Beuys beinahe tänzerisch zwischen den Objekten bewegt, die die Bahn von West nach Ost in die sibirische Kälte stilisieren. Gemeinsam mit der TU Darmstadt sollen nun Digitaltechniken entwickelt werden, mit deren Hilfe künftig die Performances des Josef Beuys den stillen Objekten im dauerhaften Block Beuys beigefügt werden können. Museumsdirektor Martin Faas.
Es fehlt natürlich in dem Block eigentlich der agierende Künstler, denn es ist ja eine Form der Aktionskunst, die gerade auf dieses Periphere setzt, die sagt, wir wollen eigentlich keine bleibenden Werke schaffen, die dann dem Verwertungsprozess übergeben werden, sondern die Kunst besteht im Moment.
Ich bin kein Anhänger der Meinung, dass das Theater da die Ausnahme macht.
Der Moment wird dann verlängert zur permanenten Konferenz. Auch diese Neuinterpretation des Museums durch Josef Beuys soll in Darmstadt wieder ins Gedächtnis gerufen und aktualisiert werden. Nicht nur durch Videoinstallationen, die Beuys zu 68er Zeiten in der Diskussion mit Studierenden zeigen. Oder auf der Theaterbühne mit Klaus Peimann im Frühjahr 1969 im Hintergrund ein lebendiger Schimmel. Das Pferd wird zum Hauptdarsteller eines Dada-Happenings, das irgendwie auf Goethes Iphigenie auf Tauris zurückgehen soll. Beuys stellt das natürlich wieder zur Diskussion. Hessische Iphigenien, Beuys-Auftritte in Darmstadt, Frankfurt am Main und im deutschen Fernsehen, lautet folgerichtig der Titel eines Vortrages, der bei der Tagung des Museum als permanente Konferenz Ende März in Darmstadt zu hören sein wird. Kraftwerk Block Beuys ist eine sehr sehenswerte und interaktive Ausstellung, die die Museumsverhältnisse in Südhessen zum Tanzen bringt. Zumindest bis Ende Mai.
Lotger Fittgau über die Ausstellung Kraftwerk Block Beuys im Hessischen Landesmuseum Darmstadt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Einst stand am Hamburger Bornplatz, der jetzt Josef-Karlebach-Platz heißt, die größte Synagoge Nordeuropas. Heute erinnert nur ein Bodenmosaik daran. Aber jetzt hat die Hamburger Bürgerschaft beschlossen, den Wiederaufbau zu unterstützen, und zwar dem Wunsch der jüdischen Gemeinde folgend, in der ursprünglichen, historisierend romanischen Architektur von 1906. Das berichtet Thiel Brieglip in der Süddeutschen Zeitung, und er berichtet auch, dass sich schon die nächste Wiederaufbaudebatte abzeichnet, weil Rekonstruktion ja für manche Leute revisionistisch, wenn nicht sogar faschistisch ist. Erst kürzlich brach diese zweifelhafte Diskussion wieder massiv auf, als das modernistische Architekturmagazin Arch Plus die Wiederherstellung zerstörter Architektur wie am Frankfurter Römer pauschal als rechte Räume denunzierte, heißt es in der SZ. Und auch in Hamburg gäbe es Stimmen, die den Wiederaufbau der Synagoge in ihrer Originalgestalt für das Symbol einer konservativen Wende hielten, die, so wörtlich, das Gedenken hinter sich lassen wolle. Über den Vorwurf, geschichtsvergessen zu sein, empört sich der Vorstand der jüdischen Gemeinde Hamburgs, Philipp Stricherz. Wir sind die Letzten, die sich solche Vorwürfe anhören wollen, zitiert ihn der SZ-Autor. Nach Stricherts Ansicht ist dem Versuch der Nazis, die jüdische Kultur auszurotten, vernünftig damit zu begegnen, dass man das Judentum in seiner damaligen Erscheinung wieder sichtbar macht. In 5 bis 6 Jahren soll es soweit sein und das alte, neue Gebäude mit seiner 40 Meter hohen Kuppel wieder im Grindelviertel stehen. Sofern Deutschland bis dahin nicht vom Neofaschismus beherrscht wird, den die Feuilletonisten derzeit so fleißig herbeifantasieren. Andreas Kilb zum Beispiel vertritt in der Frankfurter Allgemeinen interessante Positionen zur Weimarer Republik und ihrer heutigen Kopie. Die Linke, heißt es da in Bezug auf die gleichnamige Partei und SED-Nachfolgerin, die Linke ist trotz ihrer Vorgeschichte keine systemfeindliche Kraft. Die Sozialisten sind verkappte Sozialdemokraten. Und nicht die Machtgier der Parteien führte zum Niedergang der Weimarer Republik, sondern ihre Weigerung, an der Macht teilzuhaben. Woraus der FAZ-Redakteur folgert, dass an dem Thüringer Schlamassel vor allem die FDP schuld sei, weil deren Vorsitzender Lindner im November vor 2 Jahren keine schwarz-grüne Koalition hatte mittragen wollen. Nach dem Ausstieg aus den Jamaika-Verhandlungen 2017 war die Wahl des Erfurter FDP-Kandidaten mit Hilfe der AfD der nächste logische Schritt, steht in der FAZ. Und selbst nach mehrfachem Augenreiben steht es immer noch da. Allerdings ist der Referenzrahmen des Verfassers nach eigenem Bekunden die gerade angelaufene 3. Staffel von Babylon Berlin. Man braucht halt eine Feuilleton-Optik, um manches zu verstehen. Leichter zu verstehen ist eine Recherche der Welt über das rechte Netzwerk hinter Thüringen, so die Überschrift. Es geht um die deutsche Gildenschaft, die als neurechte Kaderschmiede gilt und vor 100 Jahren braune Flecken hatte. Als was die Gildenschaft sonst noch alles gilt, ist dem Mutmaßen des Autors anheimgestellt, denn seine Recherche fördert gar nichts Greifbares gegen Karl Eckhard Hahn, den ehemaligen Thüringer CDU-Fraktionssprecher zutage, der den Thüringer Kuh als Mitglied eben jener Gildenschaft eingefädelt haben soll. Im Unterschied zu ihren Vorgängern in den 20ern lehnen sie das demokratische System in der Regel aber nicht mehr grundsätzlich ab, schreibt Thomas Wagner über die heutigen Gildenmitglieder. In der Regel nicht mehr grundsätzlich, heißt auf Deutsch, nichts Belastendes für ein AfD-Komplott gefunden. Wie ärgerlich. Nun aber weiter mit den Mutmaßungen. Sicher ist jedoch, dass in vorpolitischen Einrichtungen wie dieser politische Haltungen geprägt und geistige Wahlverwandtschaften gestiftet werden. So kann man etwas ganz Normales alleine durch den Tonfall zum Skandal kneten.
Burkhard Müller-Ulrich blickte in die Feuilletons vom Freitag und mit einem Stück von Peter Gabriel, der heute seinen 70. Geburtstag feiert, verabschieden wir uns. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.